Mir ist auch gerade eben erst aufgefallen, dass dieser relativ alte Schinken von Charles Wesley stammt. Für die, die nicht wissen, wer das ist der Gründer der methodistischen Gemeinden. Also wir kommen in freikirchlicher Tradition. Für heute schlagen uns die Losungen einen Predigttext vor, der uns noch einmal einen kleinen Zeitsprung zurückmachen lässt. Eigentlich kommen wir von Ostern her, aber unsere für heute vorgeschlagene biblische Geschichte ist ein ganz wichtiges Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern noch deutlich vor Karfreitag. Muss man im Kopf behalten, damit wir jetzt nicht innerlich springen oder zerreißen und werden danach noch die spannende Frage stellen, was uns das jetzt zu sagen hat. Jubilate ist der Hintergrund. Dieser Predigttext steht in Johannes 16, den Versen 16 bis 23 und ich lese wie so oft aus der Hoffnung für alle. Johannes 16, 16 bis 23. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, dann seht ihr mich nicht mehr. Bald nach meinem Weggehen aber werdet ihr mich wiedersehen. Was meint er bloß damit? Fragten sich die Jünger. Was heißt, ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, dann seht ihr mich nicht mehr, aber bald darauf werdet ihr mich wiedersehen? Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten weiter. Und was meint er mit nur noch kurze Zeit? Wir verstehen das nicht. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten und sagte: Macht ihr euch darüber Gedanken, dass ich angekündigt habe, ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, dann seht ihr mich nicht mehr, aber bald darauf werdet ihr mich wiedersehen? Ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet weinen und klagen, und die Menschen in dieser Welt werden sich darüber freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Es wird so sein wie bei einer Frau, die ein Kind bekommt. Sie macht Schweres durch, doch sobald ihr Kind geboren ist, sind Angst und Schmerzen vergessen. Sie ist nur noch glücklich darüber, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Auch ihr seid jetzt sehr traurig, aber ihr werdet mich wiedersehen. Dann werdet ihr froh und glücklich sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Am Tag unseres Wiedersehens werden all eure Fragen beantwortet sein. Ich sage euch die Wahrheit, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Ihr Lieben, das ist eine seltsame Geschichte. Das ist eine rätselhafte Begegnung und ein komisches Gespräch. Wissen wir gleich, worauf es dabei ankommt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Ja, das weist sicher auf Jesu Tod am Karfreitag am Kreuz hin und auf seine Auferstehung von den Toten am Ostersonntag. Und wenn Jesus in dem Zusammenhang vorher von Leid und Freude spricht, dann nimmt er wohl vorweg, was die Jünger dann fühlen werden in dieser inneren Zerreißprobe zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Wir haben vor wenigen Wochen erst gemeinsam darüber nachgedacht. Erinnert ihr euch noch an diese Begegnung der beiden Frauen, erst mit dem Engel und dann schließlich mit Jesus selbst? Der Zusammenhang dürfte also klar sein. Und jetzt, ohne Übergang, ohne Anmoderation, ohne Einleitung in ein neues Thema, hängt Jesus an: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Was hat das denn bitte schön miteinander zu tun? Diese Ankündigung von Traurigkeit und Freude, Karfreitag und Ostern und seine Verheißung der Gebetserhörung. Hat Johannes sich beim Aufschreiben in der Zeile vertan? Sie bleibt ein wenig rätselhaft, unsere Geschichte. Vielleicht lassen wir uns darum vom Namen, vom Thema dieses Sonntags ein wenig leiten. Jubilate. Das ist der Anfang des Wochenpsalms, den wir vorhin miteinander im Wechsel gelesen haben. Jauchzet Gott alle Lande. Jauchzet, jubelt. Das hat mit Freude zu tun. Suchen wir also nach der Freude in unserem Text und vielleicht finden wir dann auch den Kern der Aussage dieser Geschichte. Wie die Freude ist, um die es Christus hier geht, die Jesus also gemeint hat, malt er selbst wunderbar im Text in einem Bild. Es wird so sein wie bei einer Frau, die ein Kind bekommt. Sie macht Schweres durch, doch sobald ihr Kind geboren ist, sind Angst und Schmerzen vergessen. Sie ist nur noch glücklich darüber, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Es ist also mit dieser Freude, so Jesus, wie bei einer Geburt. Sie ist nicht einfach da, aus heiterem Himmel sozusagen, sondern sie entsteht aus höchster emotionaler Anstrengung und Anspannung und Schmerzen. Aus schwerer, nicht selten sogar angsterfüllter Zeit. Dass ihr Frauen nicht denkt, wir Männer und also auch wir Pastoren reden wie Blinde von der Farbe an dieser Stelle. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, es gehört zu meinen schlimmsten Momenten im Leben, als Mirjam nach 24 Stunden im Kreissaal, da war ich dabei, dann der Chefarzt sagte, mich so unter den Arm nahm und sagte, Herr Peitz, ich muss Sie jetzt leider rausschmeißen, denn jetzt müssen wir operieren. Nico saß wie ein Korken im Pfropfen. Und ich sage, und? Ja, es geht um Hygiene und Sterilität. Ich sage, Herr Doktor, sowieso. Wenn es um Sterilität geht, kann ich auch meine Hände unter dieses... Okay, wir wissen nicht, ob Sie es schaffen werden. Na, klasse. Das Ende kennt ihr. Nico ist da. Alles gut. Warum nutzt Jesus dieses Bild von der Freude über ein geborenes Kind? Wohl, weil er den Weg dahin uns deutlich vor Augen führen möchte. Erst wenn das alles durchstanden ist, das gilt auch für Frauen, die ihre Kinder im Treppenhaus zur Welt bringen, so fast wie nebenbei, auch die haben Schmerzen, aber eben auch, wenn man einen Kaiserschnitt dafür braucht, erst wenn das alles durchstanden ist, erst dann kann richtige Freude aufstrahlen. So Jesus. Immer geht ihr eine Weile voraus, in der wir bange sind und Sorgen machen und nicht wissen, wie das ausgeht. Im Nachgang ist die Freude groß. Gestern war Nico noch zu Besuch und wegen des Predigtextes, der mir natürlich durch den Kopf ging, habe ich gesagt, meine Güte, was bist du groß geworden und stabil, ist mit dem Fahrrad von Kelsterbach zu uns gefahren. Ich sage, wer hätte das gedacht nach der Geburt? Ich finde diese Geschichte, dieses Bild genial, weil sie so ehrlich ist, weil sie so realistisch ist und weil sie überhaupt nichts beschönigt in unserem Leben. Wir müssen und wollen uns das hoffentlich von Jesus hier sagen lassen. So ist das Leben. Und für die Geschichte Jesu in dieser Welt, für sein Leben, Leiden und Sterben, passt dieses Bild ja auch. Deswegen heißt das ja Passionszeit und Passionsfrucht, weil das mit Leiden zu tun hat. Und wer schon mal eine Passionsfrucht aufgeschnitten hat und ohne das Ganze mit Quarkspeise und reichlich Zucker zu versüßen, mal so einen richtigen Löffel in den Mund genommen hat, der weiß, wie sich so ein Gesicht verziehen kann. Ich will es bewusst humorvoll auf den Punkt bringen. Erst durch Leiden hindurch die Freude der Auferstehung, also des Lebens. Erst das eine, dann das andere. Und bei den Jüngern und Vertrauten Jesu ganz genauso. Erst die Not des Abschieds, die Not der Einsamkeit, des Verlustes, die Trauer. Und dann der Jubel, das Wiedersehen, die unbändige Osterfreude. Ja, damals nur 3 Tage, bei uns dauert es länger. Aber auch jetzt wieder eine humorvolle Variante, weil sonst ist so ein Text so schwer zu ertragen. Letzten Sonntag war ich nicht hier, weiß ich, ich war in Weltersbach. Schwiegertiger wurde 85. Und angeheirateter Schwager kommt natürlich weiß ja, was ich vom Beruf mache, mit so einem Witz um die Ecke. Weißt du überhaupt, Lothar, wie das Ostern wirklich war mit dem Grab? Franz, mein Schwager, ist Gymnasiallehrer, da kommt immer was Tiefgründiges, aber heftig. Physiklehrer, ne? Da ist doch der Nikodemus zu dem Josef von Arimathea gegangen und hat gesagt, wir brauchen für den Leichnam Jesu ein gutes, frisches Grab und in prominenter Lage. Du hast doch so eins. Josef von Arimathea, das war aber richtig teuer. Nee, das habe ich eigentlich für mich und meine Familie gedacht. Nikodemus, ist doch nur für ein Wochenende. Schön, dass wir lachen, aber dieses Wochenende war hart. Und keiner wusste, dass es nur ein Wochenende war. Ich war dankbar für diesen Witz. Was glaubt ihr, was sich da für ein Gespräch dran angeschlossen hat, an meinen atheistischen Schwager, den Physiklehrer? Aber jetzt fragen wir uns gewiss, stimmt das denn überhaupt? Ist das so eine Art Automatismus, dass immer erst heftiges Leid, Anfechtung, Trauer, Sorge, Schmerz vorausgehen muss, damit dann endlich auch Freude entstehen kann? Stimmt das denn? Das liegt daran, wie wir Freude definieren. Wenn wir das jetzt mal so sagen und alles andere nur als Vergnügen oder Spaß oder heitere Kurzweil bezeichnen und die echte, wahre Freude eben nur aus dem bitteren Keim des Lebens entstehen kann. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich glaube, das ist zu einseitig. Aber eins weiß ich. Viele von uns hier könnten wahrscheinlich wirklich dafür stehen und erzählen, dass sie die ganz große Freude ihres Lebens immer oder zumindest meist erst nach tiefen Phasen erlebt haben. Kein Automatismus. Aber Hand aufs Herz, so ist es doch oft. Danke fürs Nicken. Manchmal Tage, manchmal Wochen, manchmal Monate lang. Für Einzelne, wenn Gott es so will, jahrelang. Schwere Zeit, bevor der Durchbruch kommt. Und solche Menschen würden gewiss auch davon reden können, dass die Freude gerade erst dadurch so groß und überwältigend schön geworden ist, weil sie auf dem Boden der Sorge, der Krankheit, der Trauer und der Furcht gekeimt ist. Diese schwere Zeit kann manchmal ein sehr guter Mutterboden, ein sehr guter Dünger sein, denn wenn der Kontrast nicht da ist, dann kommt auch die richtige Freude nicht zustande. Natürlich wünsche ich niemandem und mir selber auch nicht Leid, Schmerz, Trauer und Punkt. Aber wenn wir das nicht hätten, wir wüssten nicht nur die Freude nicht zu schätzen, sondern das Leben wäre geradezu langweilig. Und das meine ich überhaupt nicht oberflächlich. Gott weiß, was er uns an Freude schenkt, aber uns manchmal auch vorher zumutet, weil es zu unserem Leben dazugehört. Denn die geistliche Konsequenz heißt ja, schon in und aus dieser dunklen Zeit, die wir erleben, die zu unserem Leben leider dazugehört, schon darin hat die Freude ihre Wurzeln in dem Boden in dieser Zeit, um dann wachsen zu können. Und das dauert manchmal, bis es sichtbar ist. Esst ihr auch so gerne Spargel? Ach, Viktor, du weißt ja nicht, was schmeckt. Aber bis der mal da ist, gestochen werden kann, weil wenn man den vorher sehen würde, ja, wäre ja Feierabend, der muss ja da, ne? Häufeln oder Folie drüber, heute ist ja alles so bequem. Ja. Dauert, bis man es genießen kann. Auch das wieder ein Bild. Wir dürfen neben allem Leid und aller Trauer, die uns noch umfängt, schon an den Tag denken und mit einer Gewissheit hoffen, der dann in Zukunft hell und froh sein wird. Das will Jesus zum Ausdruck bringen. Und wenn man das vor Augen behält, dann kann manches Leid wirklich leichter werden. Das kann ganz triviale Beispiele haben, wenn man dieses Versprechen Jesu im Kopf behält. ganz trivial, weil mir einfiel in der Predigtvorbereitung eine bestimmte Situation, typisch Kind. Ich war 10. Ich musste an Mandeln operiert werden, die mussten raus. Ist ja so ein Ding, was ja die meisten haben, ne? Mandeln und Blinddarm so ungefähr. Manchmal noch Polypen in der Nase, das sind ja meistens so Dinge, die so im Kompaktpaket gemacht werden. Aber ich als 10-Jähriger hatte Schiss in der Büchse, wochenlang. Aber ich hatte auch eine andere Seite. Ich war neben Karl May Old Shatterhand-Fan, vor allem James-Bond-Fan. Und in der Zeit war gerade ein Film aktuell, da hatte James Bond so ein Lotus-Auto, das konnte sogar als U-Boot umgefunktioniert werden und unter Wasser fahren. Und ich wusste, und mein Vater wusste das auch, das Ding gibt es auch als Gorki-Modell. Da kannst du auf den Knopf drücken und bopp, da kommen diese Flügelchen raus, damit das Auto unter Wasser fahren kann. Was macht mein Vater? Er sagt, Lothar, ich kann dir die Angst nicht nehmen, aber ich verspreche dir, wenn die OP zu Ende ist, kriegst du das Auto. Ich wach im Aufwachraum auf. Meine Eltern sind nicht da, aber das Auto steht auf dem Tisch. Wie viel mehr kann und ist Gott als ein James-Bond-Auto? Aber für mich als 10-Jährigen, die Schmerzen, dieses blöde Erdbeereis, was ich nicht mochte, spielte keine Rolle. Ja, wir sind jetzt erwachsen, gell? Gott weiß, was wir brauchen. Das sieht nur mittlerweile anders aus. Vielleicht haben wir die Gedanken heute um Leid und Freude ja mitdenken und hoffentlich bejahen können. Ich hoffe es. Vielleicht haben wir das auch wirklich schon so erlebt. In der Trauer lag der Ursprung künftiger Freude. Durch Furcht und Zweifel wurde das geschenkte Glück am Ende nur umso größer. Ich hoffe, dass wir diesen Zusammenhang im Kopf behalten. Ich gebe zu, das bleiben Gedanken. Sie sprechen unseren Kopf an, unseren Verstand, allenfalls unsere Erinnerung. Etwas anderes aber ist es, wenn wir in solch einer blöden Situation gerade drinstecken. Dann haben wir vielleicht im Moment nichts, an dem wir uns festhalten können. Vielleicht nicht mal eine Erinnerung, wo wir sagen können, ja, das ist doch damals auch schon gut gegangen. Vielleicht lebst du gerade in einem Moment, wo dir das schwerfällt, mir jetzt abzunehmen, was ich die ganze Zeit erzähle. Hier ist jetzt der Rat, und da ist die Conclusio für diese Geschichte, den Jesus selbst uns für diese Zeiten gibt. Wenn du daran gerade nicht glauben kannst, wenn du das nicht glauben kannst, was er bildhaft und zeilenlang vorher erklärt hat, erst die Freude, erst die Leid, das Leid, dann die Freude. Wenn du das nicht glauben kannst, dann kommt er auf einmal daher und sagt, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werdet ihr es bekommen. Bingo! Habt ihr euch auch schon mal gefragt und seid über diese Aussage bei den anderen Evangelisten auch gestolpert und gesagt, na, das wollen wir doch mal ausprobieren. Dann wäre Gebet ja doch ein Wunscherfüllungsautomat. Wenn man so in guten Zeiten übermütig ist, dann möchte man ihn ja mal auf die Probe stellen. Dieser Text macht deutlich, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wenn du nicht mehr glauben kannst, wenn die Not, der Schmerz, der Zweifel so groß sind, dass du das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr sehen kannst oder willst, dann sagt er dir, jetzt bete in meinem Namen und du wirst es erleben. Gott wird dir schenken. Nicht Mutprobe für den lieben Gott, sondern Mutprobe für uns. Traue ich mich dann, das zu beten? Jesus sagt, tu's. Wir sollen und wollen auch das nicht lassen, gerade dann unser Gebet immer wieder vor Gott zu bringen. Das ist nicht sinnlos, weil er es ja doch nicht hört oder weil er es ja wahrscheinlich nicht erfüllen wird oder weil das ja vielleicht auch nicht mit seinem Plan und Willen übereinstimmt. Aber wir haben ja so viele Gedanken, so viele Wenns und Abers eingebaut in unserem Glauben. Ich auch. Unser Beten, das macht uns Jesus hier deutlich, bleibt niemals nur reden, sondern ist immer auch hören. Auf unserer Seite, aber auch auf Gottes Seite. Wir empfangen immer auch, wenn wir die Hände falten. Und wenn es dann nur das gewisse Gefühl ist, dass meine Bitten, meine Klagen, meine Flehen oder auch mein Dank nicht ins Leere gesprochen worden sind, nicht wenig. Das kann die entscheidende Hilfe in schweren Zeiten sein, die mich dann bei der Hoffnung und vielleicht sogar am Leben erhalten. Das kann mir den Mut geben und auch die Kraft, dass ich aushalte, bis auch in meinem Dunkel die Freude und das neue Leben wachsen kann, weil diese Wurzeln Kraft fangen und Wachstum entsteht. Aus diesem kleinen Keimling dann eine große Pflanze bis hin zu einem Baum. Und dass das wirklich so ist, dass das gilt für die Freude, die Jesus uns hier verheißt, dafür steht er höchstpersönlich und selber ein. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll nicht.